Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr zu unserer neuen Folge vom Podcast Digitale Provinz. Bei mir ist heute Martin Müller. Wir reden über E-Sport. Und weil Martin so viele Funktionen hat, hat er mir versprochen, sich selber vorzustellen. Hallo Martin, wer bist du?
Ja, hallochen. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Und wer bin ich? Martin Müller, mein Name, 36 Jahre alt mittlerweile. Und ich bin Vorsitzender des Macht durch E-Sports e.V. mit etwa 220, 230 Mitgliedern einer Deutschlands größten E-Sport-Vereine im Breitensport aktiv. Ich bin Vizepräsident des E-Sportbund Deutschland, dort zuständig für Breitensport und Qualifizierung, also Trainerausbildung und ähnliches, und bin Projektleiter für das Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung in Schleswig-Holstein.
Wow.
Ja, ist ein bisschen was.
Da kommt gleich mir die Frage auf, das ist, soweit ich weiß, das erste Landeszentrum für E-Sport in Schleswig-Holstein. Warum ist das in Schleswig-Holstein entstanden und nicht, wie man denken könnte, in Berlin, Hamburg, München?
Also es ist das erste Landeszentrum. Es gibt schon so ELZs, also E-Sport-Leistungszentren von Vereinen und Ähnlichem. Und jetzt in Schleswig-Holstein ist das allererste Mal, dass wir auf Landesebene eine zentrale Institution schaffen. Das ist erstmal so der grobe Rahmen für das Ganze. Warum Schleswig-Holstein? Ich bin ja eigentlich Magdeburger, habe das Konzept damals geschrieben und habe gesagt, es wäre schön, wenn wir ein Bundesland finden, was Interesse an dem ganzen Bereich hat. Und Schleswig-Holstein hat vor 1,5 Jahren, glaube ich, oder vor 2 Jahren, weiß ich gar nicht mehr genau, im Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie E-Sport fördern möchten. Und zwar unabhängig von der Frage Sport oder nicht Sport, sondern Strukturen schaffen und davon als Bundesland auch profitieren. Und ja, ich bin anscheinend durch einen guten Zufall im letzten Jahr dann mit der Landesregierung beziehungsweise den Vertretern in Kontakt gekommen, habe mein Konzept für Landeszentren mitgebracht. Ich habe gesagt, Mensch, das wäre ein schönes Puzzlestein für euch. Und es gab damals schon die E-Sport-Förderung in Schleswig-Holstein, die angedacht war. Und es fehlte noch so ein bisschen die Expertise und so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt dafür. Und da kam dann ganz schnell das Interesse und man hat gesagt, jawohl, lasst uns das zusammen auf den Weg bringen, lasst uns das machen. Letztendlich ist es dann doch schwieriger, als man zum ersten Moment denkt. Aber wir konnten die Akteure zusammenholen, die Stadt Kiel, der Stadtrat, der Bürgermeister, haben das mit unterstützt. Und damit haben wir jetzt das allererste Landeszentrum als zentrale Institution auf dem Weg in Schleswig-Holstein.
Und denkst du, das ist Zufall, dass es da ist? Also was machen die Leute anders als an anderen Orten?
Ich glaube, Zufall ist es nicht. Schleswig-Holstein hat sich relativ früh, soweit ich das aus meiner Außensicht beurteilen kann, Gedanken darüber gemacht, wo soll das Bundesland hin, wo liegen Chancen in der Zukunft, wie gehen wir mit Strukturwandel um und all diesen Fragen. Und dabei hat Schleswig-Holstein die Digitalisierung als Chance erkannt. Also der E-Sport ist nicht allein dort ein Digitalisierungsprojekt, sondern es gibt große Förderprogramme für digitale Knotenpunkte und ähnliches. Und da bettet sich das ein. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, welche Wirtschaftsbereiche für die Zukunft vielleicht interessant sein könnten, ne? Ja, Landwirtschaft, nett, Tourismus, okay, funktioniert da oben an den Küsten, auch keine Frage, aber halt auch das Wachstumspotenzial noch begrenzt. Industrie, schwierig. Und man hat dann einfach erkannt, okay, im Bereich Digitalisierung können wir noch Vorreiter sein, wollen das auch sein. Und ich glaube, daher ist es kein Zufall, dass es dort landet, sondern man hat sich früh im Mindset drauf eingestellt, hat Strukturen geschaffen, die wir heute auch nutzen. Ob das Startup-Förderung ist in Kiel selber, ob das die digitalen Knotenpunkte sind, diese Förderprogramme oder sowas. Und da sind wir natürlich auf eine Offenheit für digitale Themen und auch digitalen Sport gestoßen, die wir dann mit dem Land zusammen nutzen.
Okay, und was habt ihr da jetzt konkret vor? Also was bringt das Landeszentrum?
Was passiert da? Ja, genau. Ja, so ein Landeszentrum. Es weiß noch keiner so richtig, was das ist. Das ist so ein bisschen die Problematik, weil wir natürlich sowas zum ersten Mal machen. Was entsteht, ist ganz einfach. Es entsteht ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, eine physische Räumlichkeit mit Trainingsräumen für E-Sport, die es so in der Fläche auch nicht gibt. Mit einem Studio, mit einer Lounge, so als Treffpunkt. Das ist der eine Part in diesem Landeszentrum, kann man dann trainieren, kann Turniere veranstalten, Workshops veranstalten, aufklären, schulen, also alles, was man so braucht. Darüber hinaus haben wir bei dem ganzen Konzept natürlich dran gedacht, dass wir für Schleswig-Holstein und nicht nur für Kiel zuständig sind. Also die physische Räumlichkeit ist ich glaube 200 Meter entfernt vom Kieler Rathaus, also super zentral, toll gelegen. Und haben gesagt, dazu brauchen wir noch ein mobiles Konzept. Das heißt, wir haben einmal ja am Ende hoffentlich so zwei Kisten oder sowas, ne, die man mitnimmt und dann an jedem Punkt in Schleswig-Holstein, an dem man Internet hat, auch entsprechende E-Sport-Angebote, Trainings, all sowas umsetzen kann. Das ist erstmal das Erste. Und dazu entsteht natürlich ein Know-how-Hub. Also wir kommen mit ganz viel Wissen über E-Sport, vernetzen das jetzt gerade mit der ganzen Szene, die wir in Schleswig-Holstein in Kiel vorfinden, mit Unternehmen, mit der Jugendförderung reden wir und so weiter. Dass jeder, den das Thema irgendwie tangiert, von dem Wissen profitieren kann. So, und da wird dann auch eine entsprechende Beratung mit angeboten und sowas. Und am Ende hoffe ich, dass wir 2, 3, 4 Leute im Hauptamt haben, die sich mit E-Sport beschäftigen können, die Strukturen unterstützen können und die ganz, ganz viel darüber erklären können, was eigentlich E-Sport ist, was Vorteile sind, wo man vielleicht auch mal genauer hingucken sollte, um mögliche Nachteile von Anfang an rauszunehmen, ja, und Modelle schaffen können, die wir heute so noch nicht haben. Wie funktioniert eigentlich Training im E-Sport? So eine Strukturen wollen wir da aufbauen. Und Hoffnung ist natürlich, dass wir irgendwann in jedem Bundesland sowas haben.
Also ihr seid tatsächlich, betretet das berühmte Neuland.
Genau, ja. So kann man sagen. Also es hat halt in dieser Form noch keiner so vorgemacht. Letztendlich in den Vereinen beispielsweise, in den E-Sport-Leistungszentren, gibt es schon Trainingsräumlichkeiten. Also da kann man sich ein bisschen drauf stützen. Aber es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sich hauptamtlich damit beschäftigen können, wie sollten die Strukturen im E-Sport aussehen und wie kann man die vielleicht auch verändern, so dass am Ende gesellschaftliche Vorteile bei rauskommen. Ein gutes Vorbild haben wir so ein bisschen auch in Dänemark. Vielleicht auch daher die Affinität in Schleswig-Holstein, ne? Also in Dänemark ist Counter-Strike Volkssport. Da eröffnet ein Ministerpräsident ein Counter-Strike-Turnier und das ist völlig normal. Also das ist nichts Überraschendes, ne?
Ich stelle mir gerade die Bilder vor und die Reaktionen, die es in Deutschland auslösen wird.
Es würde mich auch wahnsinnig interessieren. Ich würde mich auch freuen, wenn wir tatsächlich auch aus der hohen Politik beispielsweise Leute haben, die sich dafür interessieren, die sagen, weißt du was, ich eröffne das mal. Also ich persönlich finde das toll. Dazu kommen halt so Sachen, weiß ich nicht, bei Twitter hat die südjütländische Polizei dem Team Astralis, das ist eines der besten Counter-Strike-Teams der Welt, zu einem Turniersieg gratuliert und gleichzeitig darauf hingewiesen, Leute, guckt nicht auf euren Smartphones das Turnier, wenn ihr Auto fahrt, sondern guckt auf die Straße. Das fand ich einfach einen coolen Move, ne? Oder der dänische Botschafter in Berlin hat bei einem Counter-Strike-Turnier, was in Berlin war, wo Astralis auch mitgespielt hat, ebenfalls gratuliert und viel Glück gewünscht. Und das finde ich völlig, also aus deutscher Sicht, ja, oder aus der Sicht der digitalen Provinz, ist es sicherlich noch völlig unvorstellbar. Aber in Dänemark ist es völlig normal. In Südkorea auch. Da wird Wahlkampf mit dem Spiel StarCraft betrieben beispielsweise. Fand ich auch ganz toll. Und weltweit steigt immer mehr diese Anerkennung. Warum sollten wir das nicht versuchen, auch in Deutschland flächendeckend zu implementieren? Ich glaube, wir haben gar nicht so ein großes Problem mit E-Sport an sich, sondern ein ganz, ganz großes Problem mit der Aufklärung darüber, was das eigentlich ist.
Guter Punkt. Meine Frage ist, oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück und es stellt sich die Frage, was ist das überhaupt, E-Sports? Kannst du das mal für den unbedarften Hörer mal definieren, mal umreißen? Was fällt da runter, was fällt da nicht runter? Worum geht es eigentlich?
E-Sport ist im Prinzip der Sport der Digitalisierung. Ist also der Wettkampf zwischen Menschen nach festgelegten Regeln mit Hilfe von Computerspielen oder Videospielen. Was fällt nicht runter? Das normale Zocken. Also wenn ich allein zu Hause sitze und vor mich hin daddle, dann ist das im Prinzip noch kein E-Sport. E-Sport wird es dann, wenn ich ein sportliches Mindset aufbaue, das heißt mich messen möchte, dafür trainiere, das Ganze idealerweise auch einigermaßen strukturiert und das muss man immer abgrenzen vom Gaming. Gaming ist halt wirklich, ja, zocken, spaßhalber, nicht unbedingt in Turnieren, sondern untereinander oder für sich. Letztendlich, wenn wir uns die Zahlen anschauen, haben 34 Millionen Gamer in Deutschland, sagen zumindest die großen Umfragen dazu. Und wir haben 3 bis 4 Millionen Menschen, die als E-Sportler gelten können. Das sind also die Gamer, die dann auch in kompetitiven Wettbewerben teilnehmen, trainieren oder in Teams organisiert sind.
Okay, also E-Sports ist Zocken, aber organisiert, institutionalisiert, das sind Wettbewerbe.
Genau. Institutionalisiert noch nicht so richtig, die Strukturen schaffen wir gerade erst, aber mit einem Wettbewerbs-Mindset, sag ich mal, genau.
Jetzt gibt's ja darum immer wieder große Diskussionen. Wir denken an Terroranschläge und die Reaktionen von Politikern darauf. Ich konfrontiere dich jetzt einfach mal mit ein paar Fakten. Nummer 1 wäre, E-Sports fördert Gewalt.
Also das ist erstmal kein Faktum, sondern das ist ein sehr, sehr altes Vorurteil. Das stammt so ein bisschen aus 2002, da gab es einen Amoklauf, ich glaube in Erfurt war es. Und in der Nachbetrachtung hat man dann Videospiele dafür verantwortlich gemacht, dass es wohl so sein soll, dass dieser Mensch da Amok gelaufen ist. Nein, hat eine Sonderkommission später festgestellt, der hatte gar nichts mit solchen Spielen zu tun. Und wir müssen auch feststellen, es gibt keine mir bekannte Studie, falls irgendjemand eine kennt, gerne zuschicken, in der ein Zusammenhang zwischen realer Gewalt und virtueller Gewalt hergestellt wird. Also die Spieler können das schon sehr gut auseinanderhalten. Und man muss dazu sagen, die E-Sport-Games, also wir sind wieder Trennung E-Sport und Gaming, ne? Also im Gaming gibt es durchaus auch blutige Spiele. Dafür haben wir in Deutschland die USK, die das überprüft, ob das oder ab wann das freigegeben sein sollte. Und alles, was gewaltverherrlichend ist, wird halt schlicht indiziert. Das gibt's halt in Deutschland nicht. Und die E-Sport-Games sind im Allgemeinen freigegeben ab 12, 16, zum Teil ab 18, aber eher der kleinere Teil. Wir achten in unseren Institutionen drauf, dass die auch ab den entsprechenden Altersfreigaben eingehalten werden. Und das sind eigentlich Taktik-Games. Also man spielt zusammen als Team und es geht nicht darum, irgendwie zu töten oder Amok zu laufen oder was auch immer, sondern es geht darum, wie kann ich meinen Gegner bezwingen. Ob ich das jetzt beim Fußball habe oder ob ich das in Counter-Strike beispielsweise habe, ist dabei völlig unrelevant. Also es geht einfach darum, wie kann ich als Team meine Taktik so aufbauen, dass ich am Ende des Game gewinne und dann steht da nicht so und so viel Kills oder sowas, sondern dann steht oben drüber 16 zu 8 gewonnen und das ist dann das Ziel des Ganzen. Also das ist ein riesiger taktischer Anteil dabei und dann ist es am Ende auch ein Stück weit einfach die Präzision bei der ganzen Geschichte. Ne? Also wie treffe ich, muss schneller sein als der andere, die Reaktionen zu haben. Das ist gerade in den großen E-Sport-Titeln ja schwierig, da in der Spitze mitzumachen. Mhm. Wie gesagt, Gewaltzusammenhang sehe ich nicht. Sollte es ihn geben, glaube ich auch, dass wir mit einer Vereinsstruktur, wie wir sie jetzt aufbauen, dem auch ein Stück weit als soziales Umfeld entgegenwirken können. Von daher ein altes Vorurteil, damals übrigens von Günter Beckstein, glaube ich, in die Diskussion eingebracht, wenn ich es mir richtig erlesen habe.
Der hat das aus der Traufe gehoben, ne?
Also der hat das Killerspiele genannt. Ja. Also dieser Begriff Killerspiele ist halt einfach völlig überholt mittlerweile, weil wir leben im Jahr 2020 mittlerweile. Das stammt aus dem Jahr 2002 mit falschen Prämissen. Also wie gesagt, der Amokläufer hat sowas nicht gespielt, Counter-Strike. Und ursprünglich wurde das übrigens erfunden für Paintball und sowas. Also okay. die Spiele Paintball, Lasertag und sowas hatten dasselbe Problem, dass man gesagt hat, das ist, also man spielt Töten nach. Das war damals die Diskussion. Und dafür wurde der Begriff Killerspieler erfunden, mehr oder weniger, soweit ich mich erinnere. Okay. Ja, also man mag mich jetzt nicht unbedingt ganz beim Wort nehmen, aber der Günter Beckstein hat das dann auf die Videospiele umgemünzt und dann gab es so ein, zwei Menschen, die das bis in die, weiß ich nicht, Mitte 2010er Jahre, also immer wieder hervorgeholt haben. Und wir als Gamer fanden das jetzt nicht so toll. Ne? Also muss ehrlich sagen, ich habe damals schon Counter-Strike gespielt. Es war nicht immer schön, wenn man gesagt hat, dass man Counter-Strike spielt, sondern es war dann sofort, boah, und sonst was. Ich hoffe, dass wir das irgendwann dann doch mal hinter uns lassen.
Ja, und das war ja auch relativ aktuell jetzt erst nach dem schrecklichen Anschlag in Halle.
Genau.
Gab es ja auch wieder ein Statement von Seehofer, wo es hieß, wir müssen die Gamer-Szene,
genau,
weiß ich nicht,
Gamer-Szene näher in den Blick nehmen oder
genau,
sowas,
hat er genau
gesagt gehabt.
Beobachten, ja.
Naja, so. Fand ich super spannend. Wer ist eigentlich Gamer-Szene? Also 34 Millionen Leute haben wir, die Videospiele spielen in Deutschland. Wen davon meint er jetzt und in welchem Umfeld? Das war, also ich weiß nicht, wie es zustande kam und warum er das gesagt hat. Er hat auch sehr schnell sehr viel Widerspruch bekommen. Ja. Das fand ich sehr, sehr angenehm, weil es früher nicht immer so war, sondern das wurde gerne mal noch ausgewalzt. Ja, letztendlich, wie gesagt, die Diskussion ist für mich zeitlich überholt. Und ich hoffe, dass unser Innenminister dann das auch mitbekommen hat, dass die GEMA-Szene nicht eine heterogene Gruppe von Menschen ist, die grundsätzlich böse sind, sondern dass das viele, viele Facetten hat und dass man bei 34 Millionen Menschen vielleicht auch den einen oder anderen, naja, nicht ganz sauberen Charakter dabei hat. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Das ist ein Plattformproblem, das hat man überall, das gibt's sogar beim Fußball. Also von daher wüsste ich nicht, wo jetzt da der spezielle Fokus liegen sollte.
Ja. Okay, nächster Vorwurf. Das Ganze ist sinnlos. Die Kids hängen vom Rechner und verblöden.
Ja, das hört man auch öfter mal. Es ist immer eine Frage, wie man es anfasst. Wenn mein Kind tagtäglich, den ganzen Tag, nur vor sich hin daddelt, dann kann ich den Vorwurf durchaus nachvollziehen. Videospiele bilden sehr viele Facetten ab. Nicht nur E-Sports, sondern auch die Games drumherum können einem sehr, sehr viel beibringen. Das kann von Sprachen sein beispielsweise. Also ich habe Englisch gelernt in meinem Gaming-Umfeld, weil ich halt einfach mal einen Stream gucken wollte, der halt auf Englisch war oder mit Leuten reden wollte, die halt vielleicht nicht aus Deutschland kommen. Das geht über ja, Reaktionen, die ich als Mikroreaktion haben kann, bis hin, es gibt Untersuchungen, wo man das periphere Sehen überprüft hat. Also wie viele Objekte gleichzeitig kann ein Mensch verfolgen, hilft einem beispielsweise beim Autofahren, ne, wenn man mal so überlegt. Und 2 bis 3 Objekte sind normal. Ein Counter-Striker beispielsweise kann 7 bis 8 Objekte verfolgen. Ja, also das bringt schon was. Und vor allem das systematische und strukturelle Denken ist so ein Punkt. Wenn man wirklich trainiert und versucht, besser zu werden, dann versucht man auch ein bestimmtes System, also das Spiel zu verstehen. Muss viel kommunizieren mit seinen Teampartnern. Und da entstehen eine ganze Menge Social Skills. Und wir versuchen das jetzt so ein bisschen aufs nächste Level zu heben, indem wir beispielsweise Trainer ausbilden. Also, dass man auch noch eine Respektsperson hat, die einem beibringt, wie kann ich strukturiert, auch zeitlich strukturiert, mich weiterentwickeln im E-Sport-Bereich? Was muss ich dazu noch machen? Mich vernünftig ernähren, mich bewegen, damit ich Konzentration halten kann. Also auch das ist ein Punkt, den man durchaus lernen kann. Also es bringt schon ein bisschen was. Und letztendlich ist es so, es ist da. Also wir brauchen nicht darüber reden, ob es da sein sollte oder nicht, sondern E-Sport ist da. Auch Videospielen generell ist in der Gesellschaft vorhanden. Und unsere Überlegung dabei ist einfach, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich die Situation verbessern, dass vielleicht alle zu Hause sitzen, den ganzen Tag zocken? Dann hole ich sie mir lieber in einen Verein, in ein Vereinsheim, vielleicht auch in einen klassischen Sportverein auf dem Dorf oder was auch immer. Tu den Vereinen noch was Gutes und kann dann über Trainer beispielsweise einen positiven Einfluss ausüben. Und im allerbesten Fall werden die auch noch gut. Und gewinnen für, weiß ich nicht, die TSV Hamel Springe, die noch nie einer gehört hat, aber die haben eine E-Sport-Abteilung, vielleicht auch mal ein großes Turnier.
Okay, dritter und letzter Vorwurf und dann haben wir das
also alles uns. Gut, wir sind die
gewohnt. Du kannst es nicht mehr hören, aber trotzdem, E-Sport ist ja gar kein Sport.
Das sehen Menschen so, zum Teil, andere sehen das anders. Ist ein bisschen auch demografisch geprägt, ne? Also wenn man mal so in so einer, weiß ich nicht, 7. Klasse mal fragt, seht ihr das als Sport oder nicht, dann stellst du fest, dass, weiß ich nicht, 2/3 sagen, für mich ist das ein Sport. 60 Länder der Welt sagen auch, das ist für mich ein Sport. Und schaue ich mir die Leistungen an, die vollbracht werden. Also gehen wir mal beispielsweise im Bereich StarCraft. Da werden 300-400 Anschläge in der Minute, das heißt also Tastendrücken oder Maus, asynchron, also nicht gleichzeitig sozusagen, durchgeführt. Das Ganze wird auf mehreren Ebenen gespielt, also du musst mitdenken auf mehreren Ebenen, hast also das Bewegen der Einheiten, das ist das sogenannte Micromanagement, dann hast du das Makromanagement, also was baue ich, damit ich vielleicht bessere Einheiten habe als mein Gegner und gleichzeitig musst du noch überprüfen, was macht mein Gegner eigentlich, also das sogenannte Scouting. Und wenn man das mal nimmt, dann ist das Schach auf 3 Ebenen auf Speed. So kann man es, glaube ich.
Und Schach ist ja auch Sport, ne?
So, Schach ist auch Sport, wobei historische Ausnahme, Achtung, aber es gibt viele andere Sportarten, die eher als Präzisionssportarten gelten. Ob das Schießen ist oder ähnliches, auch da muss ich meinen Körper anspannen, damit ich treffe. Aber ich muss natürlich auch im E-Sport mich so positionieren und nicht nur meine Hände bewegen, sondern auch meinen gesamten Körper so halten, dass ich die Turniere durchstehen kann. Die sind dann auch manchmal ein bisschen länger. Kann durchaus sein, dass das so 6-7 Stunden manchmal geht. Und wie gesagt, 60 Länder in der Welt sehen das als Sport. Ob das jetzt in Deutschland auch mal als Sport gesehen wird oder nicht, ganz ehrlich, ein bisschen egal ist es sogar, weil sich die Strukturen einfach entwickeln. Die Sportvereine nehmen das als Chance mit auf und letztendlich wachsen die Welten auch zusammen. Also wir haben einerseits die Versportlichung der Digitalisierung als E-Sport und andererseits haben wir eine Digitalisierung des klassischen Sports. Wenn ich also schaue, der Bund Deutscher Radfahrer hat so ein Digitalisierungsprojekt, der Bund der Golfer arbeitet an digitalen Projekten, die Segler nehmen für die Taktikschulung beispielsweise ein Videospiel. Ich denke, dass das in wenigen Jahren so weit zusammengewachsen ist, dass man es schlicht gar nicht mehr trennen kann und wir hier ja, über einen Sport vielleicht nicht im klassischen janischen Sportsinne sehen, sondern eher als neue Sportart, die sich entwickelt hat und das sehe ich persönlich relativ entspannt und sehe das Ganze als Sport.
Ja, ja. Das folgt ja so ein bisschen dem Lehrsatz der Digitalisierung, dem obersten Lehrsatz, dass alles digitalisiert wird, was digitalisiert werden kann. Und so digitalisiert sich auch der Sport. So
verstehe ich das, ne? Natürlich, weil wir haben in der Gesellschaft immer mehr Umbrüche, ne? Wenn man mal überlegt, wie man vielleicht vor 20 Jahren gearbeitet hat, mit seinen 8 Stunden, und dann ist man um 16 Uhr bei Feierabend und was weiß ich, dann ist man halt in einen Sportverein gegangen oder sowas. Und heute haben wir eine Arbeitswelt, die ganz anders aussieht. Wir haben eine ganz andere Freizeitwelt. Wir haben ganz andere Freizeitangebote. Natürlich muss der Sport da auch ein bisschen auf der Höhe bleiben und überlegen, wie kann ich vielleicht Menschen dazu animieren, meinen Sport durchzuführen? Vielleicht auch das Ganze strukturiert und gefördert, wie beispielsweise beim Bund Deutscher Radfahrer oder ähnlichem. Und dann digitalisiert man seinen Bereich und schafft damit wieder ganz andere Möglichkeiten, sich mit dem Sport auseinanderzusetzen. Halte ich für ganz wichtig, weil ich selber kenne so mein persönliches Leben und mein Zeitkonto, was ich so für Sport habe. Und ich versuche seit Monaten ein Fußballtraining am Dienstagabend um 19 Uhr wahrzunehmen, zu dem ich mich mal verabredet habe. Ich schaff's einfach nicht, weil immer irgendwas dazwischen kommt, sei es jetzt ein Meeting oder was auch immer. Wenn ich zwischendurch sagen kann, Mensch, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich schwinge mich jetzt aufs Rad oder was auch immer, ja, dann mache ich das halt. Mhm. Ja, und das, glaube ich, ist die große Chance, die dann diese digitalen Angebote oder die Digitalisierung des Sports auch bieten. Ich hoffe, dass die Offenheit in den Verbänden, in den Vereinen da wächst, weil ich glaube, dass Sportvereine und auch Sportverbände durchaus eine sehr wichtige Institution in Deutschland sind. Also gerade so im ländlichen Bereich ist das eines der wenigen Punkte, die noch da sind. Und ja, da wäre es natürlich schön, wenn dann auch junge Menschen, die vielleicht anders funktionieren als die ganz klassischen Dinge, mitgenommen werden könnten.
Und wenn ich das so richtig mitbekommen habe, sind viele Namen, Städte, Vereine abseits von, ich weiß nicht, Bayern München, HSV und so weiter, die Vorreiter sind in dem Bereich E-Sports, ne?
Genau, also es gibt beispielsweise die TSV Oftersheim oder E-Sports Rhein-Neckar, das ist so der E-Sport-Bereich davon, die ein eigenes Leistungszentrum eingerichtet haben in Mannheim. Es gibt die TGS Niederrodenbach, die spielen seit 100 Jahren Handball in Nähe Frankfurt, die sich auch einfach im klassischen Vereinsheim, so 80er-Jahre-Look, ne, einen Trainingsraum geschaffen haben und damit, ich glaube, 3 League of Legends Teams und ein paar andere Leute noch haben und einfach den jungen Leuten bei sich im Verein, die sowieso Videospiele spielen. Also ist ja nicht so, dass das jetzt gefördert wird, sondern die machen das eh. Und damit einfach im Verein nochmal eine zweite Anlaufstelle gegeben wird. Aber wir haben auch wie Eintracht Frankfurt beispielsweise, die im Breitensport, also in der Vereinsstruktur Eintracht Frankfurt e.V. E-Sport fördern und dafür einen Trainingsraum haben. Also es geht von ganz, ganz groß bis ganz, ganz klein mittlerweile. Und ich überlege, ich habe, glaube ich, mittlerweile irgendwas um die 200 Vereine oder so, mit denen man mal Kontakt hatte, die sowas aufbauen. Zum Teil sehr strukturiert, zum Teil einfach, wir fangen mal an. Und das geht dann los bei, ich stelle mir eine Playstation für eine Runde FIFA ins Vereinsheim. Oder man trifft sich privat, bis hin zu Vereinen, ja, wie macht durch E-Sports dann auch, die eigene Räumlichkeiten dafür mittlerweile aufgebaut haben und versuchen, das Ganze auch in einen strukturierten Trainingsbetrieb zu kriegen.
Und das heißt, da entsteht jetzt eine Szene, auch eine Sportszene, und man kann vielleicht irgendwann auch auf eine Liga hoffen, auf einen organisierten bundesweiten Wettbewerb?
Also die Szene ist schon entstanden, die ist schon da. Das ist, wie gesagt,
noch ein bisschen unterm Radar vielleicht.
Genau, man sieht E-Sport nicht wirklich, ne? Wenn du jetzt überlegst, keine Ahnung, mein Sohn ist 11, jetzt sitzt er in seinem Kinderzimmer, vielleicht mit dem Headset auf, und dann guckst du rein, der spielt Videospiele. Das ist deine Wahrnehmung, ne? Was aber auch sein kann, ist, dass der mit seinen Kumpels aus der Schule in einem Kommunikationsmedium, also Teamspeak oder Discord oder was auch immer, zusammensitzt und mit denen trainiert. Und damit hast du als Außenstehender immer ganz schlecht eine Wahrnehmung. Was macht der da eigentlich? Ist das jetzt E-Sport oder was auch immer? Deswegen sieht man es nicht so wirklich. Wo man es ein bisschen sieht, sind die großen Turniere. Am Anfang Juli in der Lanxess Arena in Köln, 15.000 Zuschauer bei Counter-Strike. Im Oktober hatten wir die ESL One Dota 2 in Hamburg. Und die großen Ligen existieren. Auch in Magdeburg hatten wir ja Mitte Dezember die ESL-Meisterschaften, also als nationale Liga sozusagen die deutschen Meister ausgespielt. Und da kommen halt ein paar tausend Zuschauer. Also es ist nicht so, dass das nicht da wäre, sondern man sieht es nicht so wirklich. Und durch diese Diskussionen, die wir im Bereich ja, Killerspiele und so weiter hatten, hat man Gamer und E-Sportler nicht wirklich dazu animiert, sich auch offen zu zeigen und ein bisschen Stolz zu zeigen und zu sagen, hey, ich bin deutscher Meister in Counter-Strike oder sowas, sondern man hat eigentlich eher dafür gesorgt, dass man das so ein bisschen nicht nach außen getragen hat und manchmal in mancher Umgebung auch lieber verschwiegen hat, dass man sich damit beschäftigt. Hat dazu geführt, dass wir online ganz, ganz viel haben. So 2011 wurde Twitch erfunden. Twitch ist sozusagen Livestreaming für Games. Also sowas wie YouTube nur live und mit E-Sport und Gaming-Fokus. So, und seitdem habe ich eigentlich gar kein Problem mehr, mich online zu bewegen, meinem Hobby nachzugehen und das der Welt jetzt nicht unbedingt zu zeigen. Wir hatten vorhin die Diskussion Killerspiele nochmal ganz kurz. 2009 gab es auch einen Amoklauf und damals war es so, dass wir Turnierserien hatten in Deutschland, das Intel Friday Night Game beispielsweise. Das waren so in 20 deutschen Städten, wurde eine Turnierserie ausgespielt. In München waren, glaube ich, 1.500, 2.000 Zuschauer oder so. Es fand auch in Dresden und Berlin und sowas statt. Ganz tolle Sache, alle zwei Wochen, immer freitags. Und nach diesem Amoklauf, das war dann Winnenden 2009, hat die Stadt Stuttgart aus Angst um die öffentliche Sicherheit dieses E-Sport-Event verboten. Und danach kam das auch nicht wieder. Und das ist natürlich, das sind so Knackpunkte in der Entwicklung. Gut, gleichzeitig war damals Wirtschaftskrise und die Sponsorengelder brachen ein bisschen ein. Und letztendlich ist es seitdem hauptsächlich online organisiert und wir sehen Millionen Zuschauer, die online das Ganze verfolgen. Nicht in klassischen Medien, weil da kommt's nicht, sondern via Twitch, via YouTube, über Facebook-Streaming, über all die anderen Möglichkeiten, die ich habe. Zum Teil auch über Ingame-Clients, also bei Counter-Strike kann ich einfach sagen, okay, ich gucke hier mal zu. Das wird mir direkt über den Client, über den ich mich einlogge, angegeben. Und ja, jetzt sehen wir so ein bisschen die Re-Regionalisierung von E-Sport. Also wir sind mittlerweile so viele, dass wir das gar nicht mehr online machen brauchen, sondern wir können uns jetzt auch vor Ort organisieren. 2002 oder 2001 oder sowas hatte ich halt bloß zwei Leute auf dem Dorf, die Counter-Strike gespielt haben. Gucke ich mich heute mal um, wer League of Legends spielt oder was auch immer, finde ich wesentlich mehr. Und damit ist natürlich das Potenzial für solche festen Einrichtungen, lokale Einrichtungen wie Vereine wesentlich größer, als es damals war.
Habt ihr auch Kontakt zu Spielemachern? Also gibt's da einen
Austausch?
Ja, klar.
Okay. Also wir haben einen ganz guten Kontakt zum Game. Das ist der Verband der deutschen Publisher, der auch die Gamescom ausrichtet und reden halt einfach miteinander, ne? Weil letztendlich sind beide Welten, die Publisher genauso wie die Spieler, auch ein Stück weit aufeinander angewiesen. Also der eine kann nicht ohne den anderen leben und wenn ein Publisher ganz, ganz großen Mist macht, werden sich auch die Spieler von ihm abwenden oder werden ihm mitteilen, dass das vielleicht keine gute Idee ist, was er da gerade tut. Und da gab es in der Vergangenheit schon so den einen oder anderen Fall, wo dann ein Publisher auch gesagt hat, okay, war vielleicht wirklich keine gute Idee. Wir ändern das wieder, weil die Community, weil die Spieler uns sagen, hey, das passt so nicht. Gleichzeitig ist es so, dass die E-Sport-Welt ist halt nicht so strukturiert, wie man das aus klassischem Sport kennt, ne? Also im klassischen Sport hast du einen DFB und der richtet die deutschen Meisterschaften aus. Soweit sind wir nicht im E-Sport. Wir haben als E-Sport-Bund haben wir eine Vereinsliga, wo also die Breitensportvereine untereinander spielen können. Aber so viel mehr haben wir jetzt noch nicht aufgebaut. Also E-Sport-Bund ist 2 Jahre alt, das dauert einen Moment. Ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir kommerzielle Anbieter wie die ESL oder Freaks4U haben, die halt Ligen organisieren. Oder Marius Lauer, der für mit Ubisoft zusammen eine Rainbow Six Liga organisiert. Marius ist ja hier in Magdeburg auch ansässig. Und es gibt auch Publisher, die eigene Ligen organisieren, wie beispielsweise Riot Games, die in Berlin ihr zentrales Studio haben. Und jetzt ist es so, dass wir beispielsweise Visa-Probleme ab und zu mal haben. Dadurch, dass E-Sport nicht als Sport anerkannt ist, kannst du jetzt nicht sagen, ich bin hier Profisportler und ich habe da ein Turnier. Und das ist, ich glaube, im Dezember kam die Mitteilung, dass das jetzt aufgelöst wird. Es gibt jetzt ein E-Sport-Visum, was auch vom E-Sport-Bund Deutschland mitgetragen und mit bewertet wird. Damit hat man natürlich immer so ein Wechselspiel, ne? Dass man sagt, okay, wir helfen euch und dann müssen wir mal gucken, ob ihr uns helfen könnt oder wie auch immer es funktioniert.
Toll. Was sagst du den Eltern, die sich denken, Mensch, der Junge, das Mädchen, die sitzen immer vorm Rechner, ich weiß nicht genau, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, sich an einen Verein zu wenden. Wie können die Kontakt aufnehmen?
Also die Kontakte zu den Vereinen findet man meistens online. Das ist bei Magdeburg eSports über magdeburgesports.de oder unseren Twitter-Kanal oder unseren Facebook-Kanal oder was auch immer. Erster Tipp wäre aber erstmal daneben setzen. Einfach mal daneben setzen, mit dem Kind reden, hey, was spielst du da eigentlich? und vielleicht nicht mit einer ablehnenden Miene, sondern sich einfach mal offen dafür interessieren, was das Kind da eigentlich macht. Das hilft schon enorm weiter. Bei meinem Kind ist es so, dass wir dann ab und zu auch einfach zusammenspielen, weil das dann auch irgendwie mehr so generationenverbindend ist. Ne? Das wäre so das Erste. Und ansonsten kann man natürlich dann zu den lokalen Vereinen nach Möglichkeit, also nicht jeder Verein ist so aufgestellt, dass er jetzt jederzeit die Türen offen hat, dann muss man vielleicht einfach mal eine E-Mail schreiben oder so, dass man sich da einfach mal informiert. Und wir hatten den Fall schon, dass Eltern zu Trainings beispielsweise gekommen sind, sich mal informiert haben oder mal geguckt haben und die hatten so aus dem im Kopf, war Anfang der 90er Jahre, Joystick rackeln, das ist Videospielen, ja, und dazu das Ganze in einer dunklen, verrauchten Höhle bei irgendeinem Kumpel.
Cola und Pizza.
Genau, Cola und Pizza. So, und jetzt kommst du halt ins Vereinsheim bei uns. Okay, eine Pizza könnte auch noch jemand essen, weil wir leider keine eigene Küche haben. Aber dann hast du da jemanden, der das Ganze anleitet, hast einen Raum, wo halt 6 Rechner drinstehen, das heißt nicht jeder alleine zu Hause, sondern zusammen irgendwo was macht. Aber wir versuchen also auch als Verein, ja, möglichst kleine Reisen, irgendwie, ich glaube letztes Jahr waren wir irgendwann wandern, zwischendurch mal irgendwelche Spiele machen und so weiter, dass wir so ein bisschen Vereinsleben haben, wo jeder teilhaben können soll. Es ist natürlich immer nicht ganz einfach, durch die fehlende Sportanerkennung sind E-Sport-Vereine auch nicht gemeinnützig. Und die fehlende Gemeinnützigkeit führt dazu, dass man uns nicht spenden kann mit Spendenquittung. Also man kann uns spenden, aber kriegt halt keine Spendenquittung. Das ist immer ein bisschen schade. Und gleichzeitig haben wir keinen Zugriff auf entsprechende Förderprogramme, beispielsweise von halböffentlichen oder öffentlichen Institutionen oder ähnlichen. Und das macht es dann doch relativ schwierig, über die Zeit so eine Institution wie ein Vereinsheim erhalten zu können. Also wir haben es vorhin gerade zusammengerechnet. Wir sind so bei 800 Euro Fixkosten im Monat. Die muss er erstmal zusammenkriegen. Und dann fehlt vielleicht manchmal auch die Zeit, sich inhaltlich damit zu beschäftigen, hey, was kann ich jungen Leuten für coole Angebote machen oder ähnliches. Es fehlen Leute in einer Organisation des Ganzen. Also so ein Verein braucht dann auch ein paar Leute, die sich drum kümmern. Wer also Lust hat, beispielsweise für junge Leute auch Trainer zu sein oder Training zu geben oder was auch immer, möge sich gern melden. Sind wir gerne offen, organisieren auch gerne Trainerweiterbildung. Und letztendlich, ja, es geht nicht darum, dass wir in der Spitze spielen, sondern es geht darum, dass wir möglichst viele mit einbinden und es schaffen, dass es ja einfach eine gewisse Anerkennung bei dem Ganzen gibt.
Okay, wir geben in unseren Shownotes eine E-Mail-Adresse an, vielleicht von,
kannst du gerne
dir
machen.
Oder deinen Verein,
genau,
so dass man sich bei Bedarf da gern an euch wenden kann. Denn ich kann mir vorstellen, es gibt schon Leute, die das vielleicht hören oder auch lesen, ja, oder so, und die denken, Mensch, sowas könnte ich doch in meinem Fußballverein auch machen. Oder wieso hat das Saarland bei uns da im Saarland, wo ich wohne, noch kein Landeszentrum? So, was, mit wem müsste man sich dann auseinandersetzen? Solche Fragen kann man dir dann,
genau,
nochmal.
Also für ein Landeszentrum gerne den E-Sport-Bund. Der ist als Bundesverband dafür aus meiner persönlichen Sicht auch zuständig, ist natürlich auch sinnvoll, das in ähnlicher Trägerschaft zu halten, damit man einfach die Landeszentren ja gegenseitig sozusagen das Wissen austauschen kann. Und beim Verein hier in Magdeburg oder auch regional an jeder anderen Stelle einfach mal anfragen, und wenn eine Idee da ist, manchmal dauert es einen Moment, ist halt alles ehrenamtlich, aber im Allgemeinen gibt es irgendwann Rückmeldungen. Viele Ideen kann man auch umsetzen. Es muss sich am Ende nur wer drum kümmern. Das ist immer der entscheidende Punkt. Und ja, nicht jeder ist dazu fähig und hat Lust. Von daher, wie gesagt, auch wer organisatorisch helfen möchte, immer gerne her.
Okay, toll. Geben wir weiter. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe hier noch unsere Ausstiegsfragen für dich. Dein Lieblingsort ist gefragt. Wo auch immer er ist.
Mein Lieblingsort. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage bei mir. Ich habe viele Orte, wo ich mich gerne aufhalte. Ich wohne seit 16 Jahren in Stadtfeld, in Magdeburg. Ich fühle mich da verdammt wohl. Ich fühle mich allerdings auch in Kiel sehr wohl, muss ich zugeben. Also im letzten halben Jahr habe ich da doch auch so ein bisschen Wurzeln ausgebildet. Ich fühle mich auch in Hamburg sehr wohl. Ich glaube, die Orte, wo ich nicht so gerne bin, könnte ich einfacher benennen. Okay. Aber einen Lieblingsort, also den einen, habe ich im Prinzip nicht.
Okay, das ist völlig okay. Mit welchen Tools arbeitest du, oder auf welche Tools willst du nicht verzichten? Sag mal 3 Tools, die du ständig nutzt.
Das ist gar nicht so einfach. Also bei mir ist es so, ich habe gefühlt 17 Wege, wie man mich erreichen kann. Also da ist gefühlt jeder Messenger dabei, den es irgendwie gibt. Das Twitter ist, was dann eigentlich gar nicht so als Messenger, sondern mehr so als Shootout-Ding funktioniert. Also eine Sache ist auf jeden Fall Slack, die wir relativ viel nutzen in unseren Strukturen als Kommunikationsmedium. Ist relativ übersichtlich, finde ich sehr angenehm, um auch eine Struktur zu haben, die jetzt nicht irgendwo eingebettet ist. Dann Discord ist, also Discord und Teamspeak, da gibt's immer so ein bisschen die Diskussion, was ist jetzt besser? Die älteren Leute sagen eher Teamspeak, die jüngeren nehmen eher Discord. Ist auch ein Tool, was wir sehr, sehr viel nutzen, vor allem auch innerhalb der Vereine. Drittes Tool, ja, Office 365 tatsächlich. Mittlerweile habe ich mich sehr daran gewöhnt, mit Outlook und allem drum und dran. Ist das eigentlich auch eine schöne Arbeitsumgebung, mit der man ganz gut vorwärts kommt? Und dann gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere.
Office 365 oder G Suite ist ja die große Frage, ne? Ihr habt euch für Microsoft entschieden.
Richtig. Ja. Und ja, man hat sich dran gewöhnt. Also letztendlich kommt es immer ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld man ist. Du hast vorhin gehört, ich habe so drei Umfelder, eigentlich habe ich noch eins mehr, aber das ist erstmal wurscht. Und letztendlich ist immer die Frage, wer hat da jetzt gerade den technischen Lead? Wer kümmert sich drum, wie die Infrastruktur aussieht? Und darauf aufbauend guckt man dann halt, okay, was nutze ich jetzt mit oder was muss ich eventuell auch nutzen? Also wir haben auch eine ganze Menge Programme ausprobiert, ob das zum Projektmanagement ist oder was auch immer, wo wir am Ende festgestellt haben, ist nett, funktioniert aber nicht für uns. Also nimmt keiner oder ähnliches. Ne? Das muss man, glaube ich, ganz, ganz viel selber ausprobieren.
Okay, und die letzte Frage ist die nach einer Gastempfehlung.
Wen nach einer Gastempfehlung.
Bei uns im Podcast interviewen.
Ich glaube, ich fände es ganz spannend, mal zum Beispiel Johanna daher zu nehmen. Johanna kennt sich wesentlich besser bei Tools aus. Macht im Dezember, glaube ich, immer so ein Toolender. Und kennt sich auch mit E-Sport aus und vielen anderen Bereichen der Digitalisierung. Das finde ich mal ganz spannend.
Ja, und Johanna hebt übrigens auch unsere Frauenquote, die im Moment noch unterirdisch ist. Liebe Frauen, wir sind dran und kontaktieren jetzt vor allem weibliche Gäste und werden uns so auch den Gegebenheiten anpassen. Martin, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für 2020 und darüber hinaus. Wir werden das weiter verfolgen, was ihr da macht und kommen bestimmt auch mal in Kiel vorbei, um den nächsten E-Sports-Podcast direkt aus Kiel zu machen.
Sehr gerne, zumindest sobald wir eröffnet haben. Also ein bisschen Weg ist noch. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen und hören uns.
Genau. Bis dann. Vielen Dank, ja.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.